In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste das Ganze. Und heute habe ich hier als Gast zum dritten Mal schon insgesamt Ines Kahl, damit sozusagen als Dauergast. Ines ist Hauptabteilungsleiterin, Beauftragte für Hasskriminalität der Behörde, hat den Schwerpunkt homophobe Hasskriminalität hiermit aufgebaut. Und heute wollen wir über etwas reden, was wir in dem allerersten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, mal kurz angerissen haben und dann gemerkt haben, dass da sehr viel mehr dahinter steckt an Informationen, an Wissen, an Sachen, auf die man neugierig sein kann, nämlich die Frage, wie es ist, in der DDR als Staatsanwältin den Dienst aufzunehmen und dann diesen Wechsel vom DDR-Strafrechtssystem ins bundesdeutsche Strafrechtssystem zu machen. Erstmal herzlich willkommen, Ines.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du hast 1988 in Ostberlin angefangen bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Lichtenberg.
Zunächst in Hellersdorf.
In Hellersdorf, okay. Mhm. Und warst damit einen von insgesamt damals 10 Staatsanwältinnen, die dir später übernommen worden sind. Insgesamt gab es in Ostberlin 100, hattest du gesagt?
Etwa 100, genau. Und 10 sind etwa übernommen worden.
Und von den 10 sind die meisten auch noch tatsächlich im Justizdienst unterwegs. Einige auch wirklich bei der Staatsanwaltschaft. Andere sind nach Brandenburg gewechselt. Andere haben noch andere Justizkarrieren hingelegt. Aber jedenfalls alle der Justiz treu geblieben.
Auf jeden Fall. Mhm.
Fangen wir erstmal ganz chronologisch an. Wie kommt man dazu, in der DDR den Berufswunsch zu entwickeln, Staatsanwältin zu werden?
Ja, also bei mir war das damit verbunden, dass wir in der 7. Klasse in Vorbereitung der Jugendweihe solche Jugendstunden hatten. Und bei diesen Jugendstunden waren wir an einem Tag damals im Amtsgericht Lichtenberg und haben uns dort eine Verhandlung oder mehrere Verhandlungen angesehen. Und es war tatsächlich so, wie es sehr häufig ist, dass es eben tatsächlich mit einer persönlichen Begegnung zu tun hatte. Ich habe damals in einer dieser Hauptverhandlungen eine Staatsanwältin aus dem damaligen Bezirk Lichtenberg kennengelernt, erlebt. Ich will auch den Namen hier erwähnen, Ute Henkelmann, falls, ich weiß gar nicht, was aus ihr geworden ist, aber jedenfalls ist sie nicht mehr in der Justiz tätig gewesen und habe das als so beeindruckend erlebt, wie sie zum einen juristisch sehr konsequent in der Strafverfolgung war, zum anderen sich aber dann für die Integration der Straftäter auch in der Hauptverhandlung sichtbar eingesetzt hat. Also das hat mich damals sehr beeindruckt und ich habe mir damals gedacht, Mensch, sowas möchtest du auch machen. Das ist interessant, das ist vielseitig nah am Menschen und habe dieses Ziel dann tatsächlich auch weiter verfolgt, hat immer für viel Belustigung auch in der Klasse damals gesorgt, dass sich dieser Berufswunsch nicht mehr verändert hat, aber es ist ja bis heute so, dass ich der Meinung bin, dass es eben auch wirklich genau mein Ding war.
Also bis heute nichts bereut?
Bis heute nicht bereut, nein.
Aber es ist natürlich trotzdem, wenn es um die DDR geht, etwas, was jetzt auch nicht irgendwie unpolitisch konnotiert ist. Ich habe mal rausgesucht, das Gesetz über die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen Republik in der Fassung vom 7. April 1977 und das Anforderungsprofil an die Staatsanwaltschaft oder an den Staatsanwalt, Paragraph 35. Staatsanwalt kann nur sein, wer der Arbeiterklasse und dem sozialistischen Staat treu ergeben ist und über ein hohes Maß an politisch-fachlichem Wissen und Lebenserfahrung, an menschlicher Reife und Charakterfestigkeit verfügt. Und abgesehen davon, dass jeder berufen werden kann, also auch nicht Juristen, die entsprechende Fähigkeit gehabt hätten und das entsprechende Wissen gehabt hätten, hätten zu Staatsanwälten berufen werden können. Steht in § 35 Absatz 2 so drin, das ist noch Ausdruck damals der alliierten Rechtsprechung und so weiter, wo dann quasi in den jeweiligen alliierten Zonen dann auch versucht wurde, einfach schnell die Lücken im Justizapparat zu stopfen und es da ja auch ein ganzes Heer an Laienrichtern gab und so weiter, die da berufen worden sind. Okay, also politisch-fachliches Wissen, Lebenserfahrung, menschliche Reife, Charakterfestigkeit, wir kennen schon eine Weile, würde ich sagen, check, ja, haben wir. Der Arbeiterklasse und dem sozialistischen Staat treu ergeben.
Okay. Ja, also mit dieser persönlichen Begegnung wollte ich jetzt auch nicht andeuten, dass es nicht politisch auch Zusammenhänge gibt. Ich selbst habe wahrscheinlich weniger in diesem Gesetz gelesen als du jetzt. Jedenfalls kann ich mich daran nicht erinnern. Es ist aber so, dass natürlich aus entsprechend staatsnahen Haushalten kam und entsprechend aufgewachsen ist, auch entsprechend erzogen wurde natürlich, auch natürlich viele Probleme gesehen hat, aber die nicht für so gravierend hielt, ist jedenfalls nicht, dass ich gedacht habe, ich kann mich damit nicht identifizieren. Also ich bin ja erst 88 in die Justiz gekommen und möchte das kurz so ein bisschen erläutern, wie das geregelt war, wenn man wenn man im Osten Jura studieren wollte. Es war also so, dass wenn man Staatsanwalt werden wollte, dass zumindest die Frauen nach der Schule, nach dem Abitur 2 Jahre arbeiten mussten, ein Jahr in der Produktion, ein Jahr möglichst in einer Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte. Und genauso habe ich das auch umgesetzt. Und der Hintergrund war, dass man schon davon ausgegangen ist, dass auch im sozialistischen Bildungssystem Menschen heranwachsen, die mit den tatsächlichen Problemen der Gesellschaft nur im geringen Maße konfrontiert werden, doch in einem geschützten Bereich, in einem sehr abgeschotteten Bereich. Und es war für mich auch, waren es sehr wesentliche Erfahrungen, die ich dort gemacht habe und die mir eigentlich auch viele Problematiken, die diesen Berufswunsch vielleicht schwierig machen könnten, in dem Zusammenhang erstmals bewusst gemacht haben. Und dann kommt dazu, dass ja in diese Zeit, in der wir dann studiert haben, also in dem Fall die Staatsanwälte in Jena, ja die Zeiten von Glasnost und Perestroika fielen, was natürlich gezeigt hat, schon als Voraussetzung hatte, dass diese Gesellschaft verändert werden muss und dass natürlich auch viele Umbrüche bevorstehen. Das war uns schon klar. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir diese Umbrüche dazu führen, dass wir uns besser mit dieser Gesellschaft eben auch identifizieren können, dass es Lösungen gibt für die Probleme, die da anstehen. Und man muss sich vielleicht, also ich habe selbst darüber auch häufig nachgedacht, wie es kam, dass mit dem Wissen, was andere gehabt hätten, hätte ich vielleicht mehr Probleme damit gehabt. Ja, aber man war ja auch in einer relativ isolierten Position. Es kamen Menschen, die tatsächlich Probleme mit diesem Staat hatten, kamen ja nicht auf die zukünftigen Jurastudentinnen zu, um zu sagen, na sag mal, was seid ihr, wie könnt ihr euch damit identifizieren? Und es gab natürlich diese ganzen Informationen, über die man heute verfügt, die gab es nicht. Also bloß um das mal zu illustrieren. Zu dieser Zeit waren zum Beispiel Landkarten oder Stadtpläne, was man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann, auf der Westseite in Grau. Und es gab zum Beispiel, wenn ich an die juristische Fakultät in Jena denke, in der Bibliothek, gab es natürlich auch Strafgesetzbücher der Bundesrepublik Deutschland, aber die lagen im Giftschrank und die konnte man ran, wenn man ein entsprechendes Thema für irgendwelche Arbeiten ausgewählt hatte. Also man muss sich einfach vorstellen, dass man nicht über diese Fülle der Informationen verfügt hat und dass viele Dinge auch nicht offen angesprochen worden sind. Also was man heute auch nicht immer macht, aber wo man heute eben eine persönliche Entscheidung trifft. Und damals war es so, dass man also von vielen Dingen tatsächlich ferngehalten wurde, viele Informationen nicht hatte. Also selbst als ich in der Geschäftsstelle in der Staatsanwaltschaft Lichtenberg ein Jahr gearbeitet habe, kannte ich die Akten, die dort zu irgendwelchen politischen Verfahren, die der Generalstaatsanwalt in einer Abteilung geführt hat, kannte ich nicht. Also man hat da nicht einfach reingeguckt und hat dann mal in aller Ruhe darüber diskutiert, wie man das so sehen könnte, sondern es war eher so, dass man im Nachhinein wirklich auch in vielen Fragen entsetzt war, was für Dinge da als politische Straftaten behandelt worden sind, welche geringfügigen Vergehen wirklich sehr hart geahndet worden sind, und bin ja auch in der Gesellschaft natürlich gewesen und habe natürlich auch gesehen, dass viele Menschen dieses Land verlassen wollten und dann ja auch verlassen haben. Und natürlich waren es auch Konflikte, mit denen ich auch konfrontiert war.
Dann bei der Gelegenheit einfach kurz sozusagen zur Einordnung. Staatsanwaltschaft in der Deutschen Demokratischen Republik war etwas anders organisiert grundsätzlich und hatte auch noch ein bisschen andere Aufgaben als das in der Bundesrepublik, damals in Westdeutschland, wie es dann so schön heißt, der Fall war. Also zum einen, es gab einmal einen Generalstaatsanwalt für die gesamte DDR in Berlin, und dessen Kompetenzen wurden dann über Landesstaatsanwaltschaften, Bezirksstaatsanwaltschaften, Kreisstaatsanwaltschaften und so weiter runtergebrochen, dann tatsächlich auf die Leute vor Ort. Und das, was sozusagen ja auch wir uns als Staatsanwaltschaft immer gerne auf die Fahne schreiben, wir sind die objektivste Behörde der Welt, weil wir ja be- und entlastend ermitteln, hatte, wenn ich es richtig gelesen habe, in der DDR nochmal eine ganz andere Bewandtnis. Führte nämlich dazu, dass es in der gesamten DDR insgesamt nur 600 Anwälte gab, 50 davon in Ostberlin, weil man einfach gesagt hat, naja, also ein objektiver, guter Staatsanwalt deckt ja beide Seiten von vornherein ab. Was braucht man dann noch die Anwälte? Also auch da sozusagen noch so ein bisschen dieser System, und vielleicht auch von der Überlegung her, warum es ab und zu auch noch durchaus Skepsis gegenüber der Staatsanwaltschaft gibt und dass es möglicherweise auch noch solche Prägungen sind. Und was die Aufgabe an sich betrifft, hier nochmal das Gesetz über die Staatsanwaltschaft, hat insbesondere beizutragen, die sozialistische Gesellschaftsordnung und Staatsordnung, das sozialistische Eigentum und die Volkswirtschaft zu schützen. Die Staatsanwaltschaft wirkt darauf hin, dass die Leiter der Staatsorgane, der Wirtschaftsleitungsorgane, der Kombinate, der Betriebe ihrer Verantwortung für die Durchsetzung der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung nachkommen. Also es war schon tatsächlich insgesamt ein Hereinwirken, so bis dahin, dass die Staatsanwaltschaft quasi wirklich so eine Art juristischer Sittenwächter in der DDR gewesen zu sein scheint.
Allgemeine Gesetzlichkeitsaufsicht nannte sich das genau.
Okay, es gab sogar einen Begriff dafür. Genau, also sozusagen wirklich mit irgendwie in Zivilverfahren mit hineinwirken, korrigierend, in Anführungszeichen korrigierend, in Familienverfahren reinwirkend und da eben jedenfalls ja so eine kleine Revisionsinstanz, die dann irgendwie doch nochmal beiziehen konnte, wenn etwas aus dem sozialistischen Ruder gelaufen ist.
Ja, also es ging mehr darum, um die Einhaltung der Gesetze in der DDR. Also nicht jetzt politische Vorgaben, sondern um tatsächlich gesetzliche Vorgaben. Und man hatte da eben verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem Instrument des Protestes, staatsanwaltschaftlicher Protest, wenn eben große Ungerechtigkeiten bekannt geworden sind, eben im Rahmen eines Strafverfahrens, also wenn zum Beispiel die entsprechenden Personalakten nicht ordentlich geführt worden sind oder auch Vorstrafen zum Beispiel nicht entfernt worden sind, entsprechende Notizen darüber, dann konnte man sich dagegen wenden. Aber es ist eigentlich eher eine relativ selten praktizierte Aufgabe gewesen, jedenfalls in der Zeit, von der ich jetzt spreche. Und es war so, dass man eher aufgefordert worden ist, da mehr tätig zu werden in diesem Bereich. Aber man war im Wesentlichen natürlich mit der Verfolgung von Straftaten beschäftigt und die wesentlichen Punkte, jetzt kann ich es sehr einschätzen, weil es jetzt ja alle Gesetzbücher zugänglich sind schon lange, die wesentlichen Taten waren natürlich ähnlich. Es gab aber zusätzlich natürlich den Bereich der politischen Verfolgung und das ist natürlich etwas, was ich heute auch sehr kritisch sehe.
Also ich habe auch noch gefunden, ein Schreiben des damaligen Staatssekretärs des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik an den parlamentarischen Staatssekretär Herrn Dr. Krause, den die jüngeren unserer Zuhörer vielleicht allenfalls noch daraus kennen, dass er 2020 im Dschungelcamp bei RTL war und inzwischen auch durchaus sich auf andere Art und Weise mit Justizfragen beschäftigt als von justizieller Seite aus. Und da ging es um die Vorbereitung des Einigungsvertrages und eben auch so ein paar Klarstellungen sozusagen nicht übernommen werden sollen. Jedenfalls Einzelregelungen des Strafgesetzbuches, zum Beispiel Paragraph 175, die Strafbarkeit der Homosexualität, Paragraph 218 beim Schwangerschaftsabbruch und was auf alle Fälle modifiziert werden sollte, waren Einzelregelungen des Strafrechts, also Harmonisierung der Strafhöhen, die Strafprozessordnung und so weiter, sind hier sozusagen erstmal markiert worden als die grundsätzlichen Aspekte, die auf alle Fälle bei der Angleichung der Rechtsordnungen dann berücksichtigt werden sollten. Hast du das Alltagsstrafrecht der DDR als jetzt auch rückblickend und so weiter als ungerecht empfunden?
Also das Alltagsstrafrecht gar nicht, deswegen habe ich das eben auch gerade so ein bisschen herausgegriffen. Im Gegenteil, da war meine Erfahrung nach der Wiedervereinigung eigentlich für mich völlig überraschend, nämlich, dass wenn es um die Frage ging, welches Strafrecht als das mildere Strafrecht anzuwenden wäre, fast immer das Strafrecht der DDR das mildere Strafrecht war. Das war für viele hier im Hause natürlich auch eine Überraschung. Und vor allen Dingen, was ich als sehr unangenehm erlebt habe, war diese Frage des 175, die du ja auch zitiert hast. Denn zu dem Zeitpunkt, als die Wiedervereinigung kam, war ja in der DDR der 175 nicht mehr strafbar. Und ich kam dann ja nach einer gewissen Zeit hier in die Jugendabteilung, wo auch die Jugendschutzsachen verfolgt worden sind und wäre eigentlich gehalten gewesen, dann zumindest bei Straftaten zum Nachteil von Kindern oder Jugendlichen immer den 175 mit zu zitieren, bin dann aber mit meiner damaligen Gegenzeichnerin übereingekommen, dass ich das immer nach 154a behandeln konnte, weil es mir einfach völlig absurd erschien, plötzlich so einen Rückschritt in der Rechtsentwicklung mitzuvollziehen. Und das war also für mich schon überraschend und ansonsten war es in der Regel so, dass, also was ich als positiv empfunden habe, was ich auch vermisst habe in der bundesdeutschen Rechtsanwendung, in den Verfahren in der DDR wurde ja regelmäßig gleich der Schadenersatz mitgeregelt in den gerichtlichen Verurteilungen, wenn ein Schaden entstanden war. Und wenn ich sehe, wie viele Jahrzehnte es im Grunde gedauert hat, bis hier das Adhäsionsverfahren entwickelt worden ist und in dieser Weise auch umgesetzt wird, dann sind es so Dinge, wo ich mich frage, absolut d'accord, dass man viele Dinge kritisch sehen muss und auch überwinden musste mit dieser Wiedervereinigung. Aber ich habe eigentlich immer nur einen Fokus darauf wahrgenommen, was man nicht beibehält. Also, dass sich jetzt jemand da mal mit einer wirklichen Analyse für diesen Prozess interessiert hätte, also nicht ich jetzt in der Staatsanwaltschaft, aber Menschen außerhalb, die aus einer anderen Verantwortung darauf schauen, dass man da mal geschaut hätte, was hätte man denn erhalten sollen, was hätte man denn zumindest überprüfen sollen für die gesamtdeutsche Rechtsanwendung, dann ist mir sowas nicht aufgefallen. Also auch zum Beispiel Beispiel diese Frage, welche Bereiche gesellschaftlichen Handelns man überhaupt kriminalisiert, welche Konfliktlösungen man zum Beispiel, wie in der DDR, in Schiedskommissionen und Konfliktkommissionen anders angesiedelt hatte. Also was ich hier eben sehr stark beobachtet habe und mich auch beruflich damit sehr stark auseinandergesetzt habe, ist eine so ein bisschen Überbewertung der Möglichkeiten des Strafrechts und eine immer weiter zunehmende Kriminalisierung in vielen Fällen, einfach durch die Fortentwicklung der Gesellschaft natürlich, also gerade im Sexualstrafrecht, aber auch eine mangelnde Sicht darauf, wie man gesellschaftlichen Zusammenhalt entwickeln kann und auch sollte und so vielleicht versuchen sollte, bestimmte, Konflikte in der Gesellschaft anders zu lösen. Und da wird eben sehr viel darauf vertraut, dass das Strafrecht da die richtige Keule ist. Und ich denke, dass es wenig in der Lage ist, gesellschaftliche Konflikte tatsächlich aufzuarbeiten. Also wenn man auf die heutige Zeit schaut, jetzt diese ganzen Antisemitismusvorwürfe, wo man jetzt auch schon wieder sagt, Mensch, da müssten wir einfach nicht 3 Monate, sondern mit 6 Monaten einsteigen. Das sind aus meiner Sicht alles Scheindebatten, die eigentliche Problematik eben nicht lösen und die einem natürlich aber erstmal den Eindruck vermitteln, dass man die Sache irgendwie unter Kontrolle bringen kann. Aber die eigentlichen Konflikte werden eben nach wie vor ausgeblendet.
Ja, das heißt sozusagen das Bewusstsein, dass Strafrecht quasi irgendwie erst am Ende einer Entwicklungskette steht und dass vorher, jetzt bundesrepublikanisch gesagt, Bildungsfragen, Migrationsfragen und so weiter erstmal eine ganz andere und vordringlichere Rolle spielen und letztlich auch die Hoffnung, dass dann, wenn das Strafgericht, die Strafjustiz eine Strafe verhängt, dass das jetzt endlich zur Umkehr im Denken führt und so weiter überholt ist. Das war in der DDR schon anders ausgeprägt und anders angesetzt.
Also es gab ja viele gegenläufige Entwicklungen in der DDR, gerade auch zum Ende hin. Und eine Tendenz war ja, dass der Staat, das ist jetzt ein bisschen ideologisch, eigentlich zurückgenommen werden sollte in die Gesellschaft. Und es ist natürlich in den Bereichen, wo politische Verfolgung stattfand, überhaupt nicht passiert, völlig klar. Aber in anderen Bereichen gab es da tatsächlich Bemühungen und eben auch Konzepte. Und ich denke, dass man unabhängig davon, wie man jetzt natürlich setzt das Strafrecht Grenzen, ist ja auch eine meiner Motivationen, in diesem Bereich tätig zu sein. Und es ist auch sehr wichtig, diese Grenzen zu setzen. Aber ich denke, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass das eben die eigentlichen Probleme, die dahinter stehen, nicht lösen wird. Also solche Dinge wie, dass jetzt im Jugendstrafrecht zufällig auffällt, aha, die Jugendkriminalität hat zugenommen. Und bei der Gelegenheit fällt auf, dass man tatsächlich die Leistung für soziale Arbeit auch verringert hatte, was jetzt wieder aufgestockt wird. Aber das sind eigentlich so Dinge, wo ich denke, diese Ehrenrunde hätte man sich ersparen können. Das hätte einem politisch bewusst sein können. Und man hätte diese Lösung weiterverfolgen müssen. Dass die DDR da weiter war, so weit würde ich nicht gehen. Das ist ja auch tatsächlich auch viele Jahre her. Und viele Entwicklungen über gesellschaftliche Zusammenhänge haben sich auch in den letzten Jahrzehnten erst ergeben. Also dass dies nun damals schon bekannt gewesen ist. Für mich persönlich hat es immer eine große Rolle gespielt, aus dieser persönlichen Geschichte heraus, dass ich diesen Wechsel so miterlebt habe.
Es ist lange her, gehen wir aber nochmal dann die paar Jahre zurück. 1989, der 9. November. Ich sitze fröhlich pubertierend mit 15 Jahren in Hessen und bekomme irgendwie aus den Nachrichten mit, was da irgendwie in Berlin und überhaupt in der DDR passiert. Aber es hat für mich, ehrlich gesagt, war irgendwie dann möglicherweise Gegenstand im Gemeinschaftskundeunterricht der nächsten Woche. Mein persönliches Leben hat das überhaupt nicht beeinflusst. Also abgesehen davon, dass ich dann dadurch die Möglichkeit hatte, später nach Berlin zu kommen und hier zu arbeiten und so weiter. Aber jetzt eben sozusagen der unmittelbare Eindruck war mir relativ egal, hätte auch irgendwo anders sein können. Du sitzt in der Staatsanwaltschaft in Lichtenberg. Wie ist da die Stimmung?
Also da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wir sind ja 88 vom Studium gekommen, sind dann in die Staatsanwaltschaften gekommen. Ich kann jetzt natürlich auch immer nur für meine Erfahrung berichten. Man konnte an der Uni über sehr viele Dinge sprechen, über die man in den Staatsanwaltschaften dann doch lieber nicht hätte sprechen sollen. Ich kann da also ein persönliches Erlebnis beitragen. Es gab damals verschiedene kleinere Amnestien, diesen Umbrüchen, die sich ja auch innerhalb der DDR schon vollzogen haben. Und wir haben uns in der Dienststelle damals in Hellersdorf, man muss es ungefähr vergleichen, so mit jetzigen Abteilungsgrößen, bloß eben in den Stadtbezirken angesiedelt. Und da gab es also natürlich auch viele Debatten, angeheizt von der wirklich schwierigen politischen Situation im Land. Und es ging unter anderem um die Verpflichtungen, die die DDR ja international eingegangen war, was Reisefreiheit und Grenzöffnungen betreffen würde, womit wir uns an der Uni natürlich viel beschäftigt hatten. Und ich habe das in einer der Besprechungen dort in Hellersdorf eben angesprochen. Aus heutiger Sicht sehr naiv, aber neige eigentlich immer dazu, die Dinge so anzusprechen, wie sie mir in den Kopf kommen.
Ich wollte es gerade nicht sagen,
und
aber ja.
Ich habe damit auch, also ich, das hat mit meiner Identität zu tun und das möchte ich auch nicht ändern, habe ich auch damals bei dem Schritt von der Uni in die Staatsanwaltschaft nicht geändert. Und ich habe damals also gesagt dort in der Besprechung, dass ich meine, dass man die Leute rauslassen muss Und dann kam eben die Nachfrage, ob es sich um eine neue Amnestie handeln soll. Und da habe ich eben gesagt, nee, ich meine aus dem Land, und habe eben auf diese internationalen Abkommen verwiesen. Was zur Folge hatte, dass ich im November, also ich bin August oder September dort eingetroffen, und im November 1988 sozusagen von einem Tag auf den anderen keine Akte mehr in die Hand bekommen habe, keine Sitzung mehr wahrnehmen durfte. Bin dann trotzdem dahin gefahren, weil ich ja meinte, ich hätte ein Recht darauf, dort zu sein. Und bin dann von der Kaderabteilung, also Personalabteilung, in der Littenstraße, in die Littenstraße sozusagen irgendwann abgefordert worden und dann dort noch wenige Wochen im Einsatz gewesen. Ich war ja zu dem Zeitpunkt ja schon ziemlich schwanger. Also ich habe ja ein Kind im Studium bekommen und meinen Sohn nach dem Studium. Habe dann dort in der Littenstraße so ein bisschen überwintert. Und das war also klar, dass es für, auch für mich persönlich mit meinem Berufswunsch so nicht weitergehen konnte. Ich habe dann in der Littenstraße dort Kollegen begleitet und dort eben mit in Berufungsverfahren und so weiter mitgewirkt. Das war für mich vor allen Dingen deshalb ganz interessant, weil diese doch sehr ignorante Gesprächsführung, die ich dort in Hellersdorf wahrgenommen habe, in der Littenstraße anders war. Also es waren jedenfalls die Kollegen, mit denen ich dort zu tun hatte, die haben also meine Auffassung vollumfänglich geteilt, wenn auch nicht preisgegeben. Aber das war für mich natürlich schon mal wichtig zu wissen, dass ich jetzt nicht völlig außer Zeit gefallen bin, sondern dass es tatsächlich eben eine vertretbare Position ist, was sich dann ja auch in der weiteren Entwicklung sehr schnell gezeigt hat. Das heißt aber auch, dass ich zu dieser Zeit, als die Grenze gefallen ist, sozusagen nicht in der Staatsanwaltschaft war, sondern zu Hause im Mutterschutz und Babyjahr und natürlich damit auch die Hoffnung verbunden habe, dass ich gerade deshalb meinen Beruf wieder ausüben kann. Ich bin dann im März 1990 in Weißensee zum Einsatz gekommen. Also man ist dann auch anderen Stadtbezirken zugewiesen worden. Das ist auch nicht bedauert, dass ich nicht wieder nach Hellersdorf gekommen bin. Und ich muss auch sagen, diese ganze Art des Umgangs, es war also so, dass die Kollegen von einem Tag auf dem anderen nicht mehr mit mir gesprochen haben, sondern tatsächlich nur in Anführungsstrichen eine Geschäftsstellenleiterin dort mit mir überhaupt persönlichen Kontakt noch gepflegt hat, die paar Tage, die ich dort noch gesessen habe. Und was ich auch heute noch als sehr solidarisch erlebe und erinnere. Und es hat aber natürlich auch meine Art des Umgangs mit Kolleginnen und Kollegen, die hier in Konflikt kommen, auch beeinflusst. Und ich denke, dass man sich natürlich mit Fehlverhalten auseinandersetzen muss, wenn es denn vorliegt, aber dass man auch hier differenziert und vor allen Dingen auf eine menschlich vertretbare Art und Weise mit allen umgehen sollte. Und das lag mir eben auch bei Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, eben auch sehr am Herzen. Das hat tatsächlich auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, ohne dass ich das jetzt hier da irgendwie erklärend angeführt habe. Aber das führte eben dazu, dass ich tatsächlich schon auch froh war, dass sich gesellschaftliche Veränderungen vollzogen haben. Das war mir also völlig klar, dass die natürlich unumgänglich sind, wobei ich damals nicht auf die Idee gekommen wäre, dass es so schnell sozusagen zu einem geeinten Deutschland kommt.
Was aber dann zumindest irgendwie erklärt, warum du relativ leicht die Entscheidung für dich treffen konntest, weiterhin auch nach der Wende als Staatsanwältin zu arbeiten, während ja viele der Juristinnen und Juristen im Staatsdienst dann in die Bezirksämter gegangen sind, Anwälte geworden sind und so weiter und dann da eben keinen Platz mehr hatten.
Auf jeden Fall. Also ich hatte natürlich keine Vorstellung, wie sich das weiterentwickeln würde, aber ich habe natürlich gemeinsam mit den anderen etwa 10 überhaupt diesen Antrag auch gestellt, hier überprüft zu werden. Es hatten auch noch andere diesen Antrag gestellt, aber sind aus entweder nicht übernommen worden aufgrund der Vorgeschichte oder aber haben dann selbst ihre Bewerbung wieder zurückgezogen. Aber für mich war das eigentlich klar, dass ich unter diesen Umständen meinen Berufswunsch wahrscheinlich mit der Entwicklung, die ich selbst natürlich inzwischen auch durchgemacht habe, ich war ja nicht mehr die kleine Schülerin in der 7. Klasse, dann tatsächlich eben auch mich wahrscheinlich eher verwirklichen könnte als unter den alten Umständen.
Um das einmal kurz juristisch einzuordnen mit meinem neuen Lieblingsgesetz über die Staatsanwaltschaft der DDR. Ja. Paragraph 38a wurde dann tatsächlich eingefügt durch Verfassungsgesetz vom 5. Juli 1990. Und der sagte dann, die Berufungsverhältnisse der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes tätigen Staatsanwälte werden befristet. Sie enden spätestens 6 Monate nach Inkrafttreten. Innerhalb dieser Zeit beruft der Minister der Justiz die Staatsanwälte neu, bis eine Dauer von 5 Jahren und so weiter. Das heißt, das war sozusagen dann der Cut. Jeder, der bislang als Staatsanwältin oder als Staatsanwalt in der DDR tätig war, bekommt auf einmal ein nur noch befristetes oder maximal 6 Monate noch andauerndes Arbeitsverhältnis und dann eben diese Notwendigkeit, ja, über den Staatsanwaltsuntersuchungsausschuss dann sich überprüfen zu lassen, ob man weiterhin dann auch in der Bundesrepublik dann oder im vereinten Deutschland dann als Staatsanwältin oder als Staatsanwalt tätig werden kann.
Genau, das war ja auch noch ein Ausfluss dieser Überlegung, dass man also nicht damit gerechnet hat, dass jetzt sofort die Bundesrepublik überall sein würde, sondern dass man tatsächlich davon ausging, dass unabhängig von dieser Frage, ob es ein geeintes Deutschland geben würde, innerhalb der DDR natürlich diese Überprüfung, auch die Verfolgung von Regierungskriminalität, die Verfolgung von Rechtsbeugung eigentlich ja intern auch natürlich angestanden hat und natürlich auch dort die Kolleginnen und Kollegen überprüft werden sollten, ob sie weiterhin als Staatsanwälte tätig sein können.
Wie lief denn dieser Überprüfungsprozess ab?
Also es gab verschiedene Ausschüsse in den Bezirken überwiegend und es gab auch schon eine entsprechende Ermittlungseinheiten oder eben staatsanwaltschaftliche Gruppen zur Verfolgung von Regierungskriminalität. Also ich weiß, dass auch Jens Wegmershaus, der ja auch mit hier tätig war, dass der also auch in der DDR schon in dieser Verfolgungseinheit tätig war. Und es war auch so, dass also den Bezirken andere Kriterien angelegt wurden als dann in Berlin. Dort sind etwa 50% der Beschäftigten übernommen worden. Das hatte natürlich auch ganz einfache praktische Gründe. In Berlin ging man davon aus, dass man über eine funktionierende Justiz verfügt, die das also mit Leichtigkeit auch das gesamte Berlin abdecken könnte. In den Bezirken war es natürlich anders. Man musste ja auch ab dem 3.10.1990 die Justiz gewährleisten und dadurch hat man dort großzügigere Maßstäbe angelegt. Aber das ist schon wieder ein Schritt weiter, ne? Also die Überprüfung in der DDR, an der war ich nicht beteiligt und ich weiß, dass es überwiegend darum ging, in welchen Verfahren man tätig war und das Verfahren, wo natürlich die große Wahrscheinlichkeit bestand, dass man wegen Rechtsbeugung verfolgt werden würde, natürlich einer weiteren Tätigkeit entgegenstanden.
Die Idee, dass die Justiz aus dem damaligen West-Berlin den Ostteil der Stadt einfach mit übernehmen könnte, hat sich relativ zügig als nicht zutreffend dargestellt. Und dann ergab sich die Notwendigkeit, ganz viele Kolleginnen und Kollegen neu einzustellen, die dann auch direkt aus dem Referendariat kamen. Die Folgen dieser Einstellungswelle in Berlin und in den neuen Bundesländern spüren wir jetzt gerade, weil eben auch alle gleichzeitig in Rente gehen. Und das ist letztlich ein demografisches Problem, das sich nicht nur gerade verschärft, sondern das sich letztlich auch nicht ohne weiteres auflösen lassen und beseitigen lassen wird, sondern wahrscheinlich in 35 Jahren wieder genauso wie jetzt aufploppen und erneut eine Herausforderung darstellen wird. Der zweite Aspekt, der da, glaube ich, noch eine Rolle spielt, dadurch, dass es die neuen Bundesländer und die Wiedervereinigung und die Justiz neu gab und die Justiz neu aufgebaut werden musste, war das für viele Juristinnen und Juristen aus der Bundesrepublik auch die Chance, nochmal neu anzufangen oder gleich in Führungsverantwortung zu kommen bei den Gerichten und bei den Staatsanwaltschaften. Das heißt, es gab eine relativ große Bewegung von West nach Ost, was die Justiz betrifft. Hast du den Eindruck, dass es quasi auch eine Art Siegerjustiz war, also eine Übernahme der ostdeutschen Justiz durch die westdeutsche Justiz?
Also es hat natürlich ganz viele Aspekte, aber dieser Aspekt kann natürlich durchaus eine Rolle spielen. Wobei in den Dienststellen oder auch in den Behörden ist es häufig auch als sehr kollegial und sehr angenehme Zusammenarbeit empfunden worden. Also da kam jetzt niemand, der sich da irgendwie aufgeführt hat, jedenfalls in den seltensten Fällen. Aber es war natürlich auch eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die kamen. Das waren meistens die irgendwie gerade auf einem Neuanfang waren. Oder aber, also jetzt jedenfalls, wenn es um die Beförderungsstellen ging. Aber es war natürlich schon signifikant, dass diese Hälfte-Hälfte-Zusammenstellung, dass das schon sehr viel so war, dass die einen die Chefs waren und die anderen eben die Nicht-Chefs. Also das, was ja insgesamt nicht nur für die Justiz, sondern für das ganze Land zuletzt jetzt immer mal wieder analysiert wurde, nämlich die Frage, wo sind die Eliten geblieben, wer hat Führungsaufgaben übernommen und wer nicht, hatte man die Gelegenheit dazu, wollte man vielleicht nicht, warum ist man diesen Weg nicht gegangen? Diese Frage ist natürlich in der Justiz ganz augenfällig. Es gibt also wenige, die tatsächlich in der Justiz dann auch Karriere gemacht haben. Ich meine jetzt von diesen Übernommenen. Wir müssen natürlich auch unterscheiden, dass danach ja bei den Neueinstellungen auch in Berlin auch sehr viele Menschen mit einer Ostbiografie dabei waren, die aber eben den anderen den üblichen Weg gegangen sind mit Referendariat und zweitem Staatsexamen und so weiter. Und die eben aufgrund ihres Alters natürlich auch nicht so geprägt waren von dem Aufwachsen in der DDR, sondern mehr von dieser Umbruchphase. Also ich denke, dass es schon auch so ein bisschen diesen Aspekt der Siegerjustiz haben kann. Es ist ja auch erwähnt worden, wir wollten Gerechtigkeit und haben den Rechtsstaat bekommen. Also da gibt es ja sehr viele Missverständnisse, über die man sehr lange sprechen könnte. Aber ich denke, neben dieser Frage, wer besetzt die Führungspositionen und wer bestimmt sozusagen, wie in der Justiz gearbeitet wird, dass da auch gerade in dieser Ausbildungsphase nach der Wiedervereinigung sehr viel geleistet wurde von beiden Seiten. Ja, also ich möchte das vielleicht mal kurz auf meine Situation hier in Berlin runterbrechen. Das war tatsächlich so, dass man also enorm gefordert wurde, aber auch enorm viel Unterstützung bekommen hat. Also es gab auch Leute, die einen ignoriert haben oder die auch ein bisschen feindselig waren. Ich hatte das in dem ersten ersten Podcast schon angedeutet. Aber die Masse derer, die jetzt jedenfalls unsere Gegenzeichnenden waren, haben sich mit sehr viel, naja, Kraftaufwand da auch rein vertieft. Und es gab auch viele, gerade von den älteren Kollegen, die sich auch sehr bemüht haben, fair zu sein. Also, dass man tatsächlich eine faire Chance bekommen hat. Und diese beiden Napole, sage ich mal, die waren auf jeden Fall sehr stark ausgeprägt und in diesem Umfeld hat man sich natürlich auch bewegt. Das war natürlich auch sehr konfliktreich. Und auch dieser ganze Vorgang der Überprüfung war schon sehr ungewöhnlich, weil ja wir wurden ja auf unsere Verfassungsmäßigkeit geprüft. Und das ist natürlich schon auch, du hast ja vorhin vorgelesen, und sozialistische und so weiter. Das ist natürlich auch schon ein großer Bruch. Aber die Frage ist ja, ob man sich zu den rechtsstaatlichen Regelungen bekennt. Und für mich war das natürlich schwierig, das so darzulegen. Aber es war so, dass, ich glaube, das haben auch alle gemacht, die da letztlich übrig geblieben sind, dass wir einfach tatsächlich die Karten auf den Tisch gelegt haben und wir konnten uns in dem Fall auch nicht verstellen. Und das tatsächlich, glaube ich, auch für die, die diese Überprüfung vorgenommen haben, schon auch eine wichtige Erfahrung war, mit unserem Denken und mit unserer Sicht der Dinge so konfrontiert zu sein. Und ich denke, also für mich jedenfalls, wenn man jetzt sieht, welche Entwicklung ich vorher hatte und aus welchem Elternhaus ich komme und so weiter, war das für mich eine sehr wichtige Erfahrung, dass man, also die erste Erfahrung von Rechtsstaatlichkeit, dass wir tatsächlich übernommen worden sind, dass man sich an diesen Vertrag tatsächlich gehalten hat. Das im Einigungsvertrag war das ja auch formuliert, dass man das tatsächlich nicht irgendwelche Vorwände gefunden hat, um uns doch loszuwerden. Vielleicht hat man auch gedacht, die gehen von alleine wieder, weil wir haben ja hier auch die volle Arbeitsdosis wie alle anderen bekommen, obwohl wir ja nur wirklich noch sehr viel lernen mussten. Aber jedenfalls hat man uns die Chance gegeben und für mich war das eine sehr wichtige Erfahrung, wenn ich auch dran denke, eine Gegenzeichnerin sagte zu mir, naja, wenn es andersrum gekommen wäre, wären wir alle im Tagebau gelandet und bin zwar in solche Pläne nicht einbezogen worden, aber es sind ja wohl tatsächlich Pläne später gefunden worden, falls die Übernahme in eine andere, also in irgendwelchen Stasi-Unterlagen anders gelaufen wäre, dass man tatsächlich natürlich die Eliten auch entfernt hätte. Also insofern ist es für mich als positiver Punkt, dass ich tatsächlich die Gelegenheit bekommen habe, das hier zu versuchen. Und ich kann ja vielleicht dazu sagen, wir sind ja am 3.10.1990 in die sogenannte Warteschleife gegangen. Das wurden ja tatsächlich auch Akten und alles überprüft, die wir bis dahin bearbeitet hatten. Und natürlich alle Unterlagen, die man so irgendwo über uns finden konnte, was ich auch nachvollziehbar finde. Aber das war schon sehr schwierig, plötzlich aus dem ganzen Arbeitsprozess rausgerissen zu sein. Also nur in Berlin war es ja so. Und dann eben auch nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und wir haben ja auch nur sehr geringes Entgelt sozusagen bekommen für diese Wartezeit. Wir hatten alle schon Familie. Es war für uns wirklich eine schwierige Zeit. Aber wir haben dann auch als die Justiz, es waren auch noch Wahlen zu der Zeit, das hat die Überprüfung auch ein bisschen verzögert. Jedenfalls haben wir als die Zeit so voranschritt, ohne dass wir eine Zusage hatten, haben wir uns dann auch bei anderen Ausbildungsstellen beworben und hatten da dann auch Zusagen bekommen und wären eben diesen anderen Weg auch gegangen. Also wir hätten uns eine Zukunft aufgebaut, aber es war natürlich auch eine gute Chance, das hier zu versuchen.
Ich habe noch ein Zitat von Marion Weißmann gefunden, einer ehemaligen thüringischen Justizministerin. Die hat bei der Adenauer Stiftung sinngemäß gesagt, die neue rechtsstaatliche Ordnung brauchte Juristen, die das Land und das bisherige Rechtssystem kannten, aber auch Juristen, die Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Recht und der Rechtsordnung der neuen demokratischen Gesellschaft hatten. Das Zusammenwirken dieser beiden unterschiedlichen Erfahrungswelten sei von überragender Bedeutung für das Gelingen des zuvor noch nie unternommenen Projektes gewesen, eine kommunistische Diktatur in einen demokratischen Rechtsstaat zu transformieren und das binnen kürzester Zeit bei schwierigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Anekdote am Rande, das Ganze wurde am 1. November 2015 gesagt, als die Abteilung für Wiedervereinigungsfragen der Republik Korea in Berlin zu Besuch war, weil man sich da offensichtlich mal darauf vorbereiten will, wie könnte man es denn bewerkstelligen, wenn Korea wieder vereinigt werden könnte. Und bei der Veranstaltung warst du damals auch mit dabei, oder?
Genau. Also ich hatte ja vorhin schon angesprochen, was mir so ein bisschen missfallen hat, ist, dass man das nicht, diese Wiedervereinigung eben wenig mit dem Gedanken begleitet hat, was fehlt uns denn vielleicht aus dem Osten. Und insofern fand ich das sehr bemerkenswert, dass also eine Anfrage kam im Zusammenhang mit diesem Besuch und dort Vertreter dieses Ministeriums da in Korea den Wunsch hatten, mit Menschen, die aus der ostdeutschen Justiz übernommen worden sind, über deren Erfahrung zu sprechen. Das ist sonst nicht so oft passiert und ich fand das schon irgendwie auch eine Anekdote, dass es ausgerechnet Korea jetzt damit um die Ecke kam. Es war für uns aber ein sehr interessantes Gespräch, also Jens Wegmershaus hat da auch mit teilgenommen, wir waren zu zweit und dann eben die entsprechenden Fragenden und da hatte ich tatsächlich auch den Eindruck, dass man versuchen will, diesen Prozess tatsächlich gut vorzubereiten und dann aber eben auch darauf zu schauen, dass eben nicht wie so eine Übernahme läuft, sondern tatsächlich so, dass man auch später diese Verhältnisse, die man dann schafft, eben auch besser beherrschen kann. Es war ein sehr interessanter Besuch und aber eben auch diese Wahrnehmung, dass man unsere Erfahrungen aus diesem Prozess wertschätzt, hatte ich in diesem Gespräch.
Als ihr dann wieder bei der Staatsanwaltschaft angefangen habt, nach der Wartezeit, war es da auch ein Thema, euch bei der damals geschaffenen Staatsanwaltschaft 2, die zur Aufarbeitung der Regierungskriminalität der DDR zuständig war, einzusetzen? Oder war die Überlegung eher, euch da bewusst rauszuhalten?
Es ist nicht an uns herangetragen worden und für mich war es auch keine spannende Option.
Warum nicht?
Also ich war in Weißensee vor der Wiedervereinigung sozusagen, war ich tätig in den Bereichen Jugend- und Gewaltkriminalität. Das waren auch so meine Schwerpunkte. Und die ganze Regierungskriminalität war ja in weiten Strecken Wirtschaftskriminalität. Das ist immer ein Bereich gewesen, der mich nicht so sehr interessiert hat. Und also es hatte nichts mit dieser politischen Herkunft zu tun, sondern tatsächlich mit den Themen, die beackert wurden.
Gerade können wir wieder einmal feststellen, dass diese ganzen Themen noch nicht abgeschlossen sind. Es gibt gerade eine neue Anklage am Landgericht gegen einen mutmaßlichen früheren Stasi-Mitarbeiter, der am Grenzübergang Friedrichstraße 1974 einen ausreisewilligen Polen von hinten erschossen haben soll. Und erst jetzt durch die gesamte Aufarbeitung, durch Kommissionen, die Durchsicht von Unterlagen und die Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden, soll es möglich geworden sein, den mutmaßlichen Schützen zu identifizieren. Und so haben wir jetzt 50 Jahre danach noch einmal ein Verfahren zu einem Vorfall, der sich in der DDR abgespielt hat, noch einmal gerichtlich zu klären. Auch wesentlich, abgesehen von Fragen des Tatnachweises und so weiter, ist dabei auch die Frage, ob die Tat möglicherweise verjährt ist. Wenn das Geschehen als Totschlag gewertet werden würde, wäre es verjährt. Wenn es als Heimtücke-Mord gewertet werden würde, wäre noch keine Verjährung eingetreten. Wichtig dürfte aber jedenfalls sein, dass das Geschehen einmal vernünftig in öffentlicher Hauptverhandlung geklärt wird.
Das war ja damals auch großes Thema, auch in Bezug auf die Verjährungsfragen, gerade von DDR-Straftaten. Das ist damals ja auch viel diskutiert worden, weil ja immer die Frage eine Rolle spielte, wären das Taten gewesen, die auch in der DDR von Kolleginnen und Kollegen verfolgt worden wären. Und das finde ich nach wie vor sehr spannend. Also wenn sie denn bekannt geworden, wenn es denn entsprechend ermittelt worden wäre. Und ich denke also, dass es auch natürlich immer noch, vielleicht werden dann die Beschuldigten nicht mehr leben, aber dass die Erkenntnisse, die man gewinnt aus der Auswertung auch von Unterlagen, auch ausländischer Geheimdienste, wird man immer noch neue Erkenntnisse gewinnen. Und das sind natürlich sehr interessante Fragestellungen, klar.
Die Frage des Umgangs mit der Vergangenheit ist ja etwas, was beide deutschen Staaten auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat, inklusive der Frage, welche Rolle etwaige frühere BGB-Kommentatoren dabei gespielt haben. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir hatten in den beiden Podcast-Folgen, die wir schon zusammen gemacht haben, über verschiedene Formen der Hasskriminalität geredet. Hängt das deiner Meinung nach damit zusammen, dass du eigene Diskriminierung erlebt hast, sei es zu DDR-Zeiten, als du nicht ganz so systemkonform unterwegs warst oder beim Ankommen im neuen bundesrepublikanisch geprägten Justizsystem, dass du dir diese Thematik Hasskriminalität auf die Fahne geschrieben hast? Oder umgekehrt gesagt, ich habe immer wieder den Eindruck, dass eines der besten Mittel gegen die Gefahr, andere zu diskriminieren, einfach ist, selbst Diskriminierung erlebt zu haben und dies entsprechend zu reflektieren. Inwiefern also spielt eigene Diskriminierungserfahrung eine Rolle für deine jetzige Beschäftigung mit dem Thema Hasskriminalität?
Für mich spielt es schon eine große Rolle, weil ich einfach, also sagen wir so, es kam ja, ich denke, dass es vielleicht auch anderen häufig so ging, in anderen Gruppen, die diskriminiert werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Ossis, ich verwende jetzt den Begriff mal ganz bewusst, diskriminiert worden sind, aber es gab schon in dieser Frage unmittelbar nach der Grenzöffnung in der Zusammenarbeit ziemliche Übergriffe. Also das war schon nicht bloß jetzt für mich persönlich spürbar, sondern auch für andere gar nicht mal jetzt, dass man jetzt irgendwie übel beschimpft wurde, aber es gab doch so eine Grundhaltung, die sind nicht so kompetent wie wir müssen die jetzt sozusagen die Kröte schlucken, die sind halt da und ist ja auch richtig, dass man da die Zusagen gemacht hat. Und es wurde sehr viel auch abfällig gesprochen, also wenn ich als Beispiel, bloß ein kleines Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel in die Sitzung kam und da war zum Beispiel Fahren ohne Führerschein irgendwie ein Thema, dann wurde immer gleich, ja, die Ossis, die fahren ja immer alle ohne Führerschein und immer besoffen und so. Und man stand also jedes Mal vor der Frage, sage ich dazu jetzt was? Hänge ich mir ein Schild um? Gebe ich mich zu erkennen? Ich habe meistens dann was dazu gesagt, weil ich eben auch denke, wenn es die letzten
bei Ossis... Wahrscheinlich, dass es nicht stimmt und dass es verallgemeinert ist.
Dass es verallgemeinert ist, genau. Natürlich in dem konkreten konkreten Fall stimmt es, aber man kann eben auch für einen ganzen Teil sozusagen oder eine Hälfte einer Stadt oder eines Landes oder nicht in solche Verallgemeinerungen treffen. Und das ist natürlich verbindet das die, die sich da sozusagen auf diese Art und Weise unterhalten. Und man hat ein großes Gemeinschaftsgefühl, aber man schließt eben immer andere aus und es ist eben auch eine unfaire Bewertung. Und es war meistens, führte es zu sehr viel Erstaunen, weil viele auch gar nicht wussten, dass überhaupt wenigstens diese 10 da übrig geblieben sind. Und es man hat sich auch wenig Gedanken darüber gemacht, wie das für andere so ist. Und es gab natürlich auch unter den Chefinnen und Chefen gab es natürlich Menschen aus Ost-Berlin oder aus Brandenburg. Und es wurde sehr viel abfällig gesprochen und es war eigentlich, naja, es wurde also, sagen wir mal, als so Empfindlichkeit ausgelegt, wenn man sich dagegen in irgendeiner Weise gewendet hat. So von wegen, Mensch, jetzt haben wir die nun schon hier und dann wollen die auch noch irgendwie respektvoll behandelt werden. Und das, was immer wieder ja eine Rolle spielt in den Debatten, warum der Osten so undankbar ist, dass eben die Lebensleistung häufig nicht anerkannt wurde, das war schon auch hier, spielt auch hier eine Rolle. Und wenn man sich allein...
Kurz zur Sicherheit, der Osten so undankbar ist, es gab hier gerade Anführungszeichen, Gesten dazu.
Ja. Ich habe schon gesagt, das ist, also ich verwende es durchaus häufiger, aber ich kann das natürlich hier jetzt schwer, ich kann es dazu sagen, na klar. Und ich möchte es bloß nochmal für meine Situation, als ich 2009 zur Erprobung gekommen bin, war ich ja in dieser ganzen Generalstaatsanwaltschaft die erste Ostdeutsche, die da zur Erprobung gekommen ist. Da gab es sehr viele Menschen aus dem Osten, aber die saßen eben in den Geschäftsstellen. Und das war wie die Begrüßung dort, wo man sagte, Mensch, endlich mal jemand von uns. Das war schon auch berührend. Das ist auch was ich heute noch erinnere. Wobei das zur Hasskriminalität, das ist jetzt keine Diskriminierungserfahrung oder so, aber es zeigt eben, wie die tatsächlichen Verhältnisse waren. Und die haben natürlich auch den Umgang geprägt und viele haben sich keine Gedanken gemacht. Dieses alte weiße Männerproblem, Diskriminierung nebenbei, ohne dass man reflektiert. Und das ist etwas, was ich tatsächlich eben aus dieser Geschichte auch mitgenommen habe und was bei mir auch dazu geführt hat, dass ich über solche Fragen sehr viel natürlich nachdenke und natürlich auch versucht habe zu trennen, was sind jetzt persönliche Empfindlichkeiten, Befindlichkeiten und was ist tatsächlich ein gesellschaftliches Agieren. Und deswegen finde ich es schon sehr wichtig, dass man da eben diese Gruppen, die diskriminiert werden, tatsächlich eben auch bestärkt, dass man eben auch tatsächlich aktiv von Seiten der Justiz sagt, das sind nicht eure Empfindlichkeiten, sondern ihr habt das Recht, genauso behandelt zu werden wie andere und ihr habt die Pflicht, eure Resignation zu überwinden und irgendwas zu tun. Und das ist schon auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ja.
Wie viel Arbeit ist denn da heute noch zu leisten? Oder anders gefragt und ohne das Ost-West-Thema noch einmal zu vertiefen, in deiner Hauptabteilung sind 4 allgemeine Abteilungen. Dort werden zum überwiegenden Teil dann auch die Assessorinnen und Assessoren gegengezeichnet. Und das Personal der Staatsanwaltschaften wird in den letzten Jahren erfreulicherweise immer mehr ein Querschnitt der Bevölkerung und nicht mehr von alten weißen Männern dominiert. Es fangen immer mehr Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund bei uns an. Bekommst du aus dem Gespräch mit den Assessorinnen und Assessoren mit, dass es nach wie vor Diskriminierungsprobleme gibt oder ist die Staatsanwaltschaft Berlin inzwischen ein komplett diskriminierungsfreier Raum?
Also ich glaube nicht, dass es ein diskriminierungsfreier Raum ist, aber ich glaube schon, dass sich sehr viel entwickelt hat in dieser Zeit, dass tatsächlich diese Vielfalt von den meisten auch als Bereicherung empfunden wird und dass auch jetzt wieder, so wie damals bei uns, eine große Ausbildungsleistung erbracht wird und aber von den einzelnen Bewerberinnen eben auch eine große Leistung erbracht wird, sich in dieses System, in diese Behörde eben auch zu integrieren. Also das sind diese beiden Sichtweisen, die ich aus meiner Erfahrung da eben dann auch vor mir sehe und wo ich versuche, so gut wie möglich zu unterstützen und einfach auch diese Einförmigkeit des damaligen, du hattest es angesprochen, diese Einstellung von sehr vielen Menschen mit einer, mit einem Lebensbild, mit einer Lebenserfahrung, dass man das tatsächlich vielleicht durchbricht künftig und dass man dann tatsächlich dazu einer kontinuierlichen Einstellung kommt, mit wo man kontinuierlich alle Kräfte, die sich eben entwickeln im Land eben auch einbezieht und da eben diese besondere, dass man eben mal jemanden integriert, das eben auch wirklich aufhebt und da tatsächlich jedem und jeder eben diese Chance gegeben wird. Und ich persönlich habe jetzt ist mir jedenfalls nicht berichtet worden von irgendwelchen Diskriminierungen, aber ich denke, dass das auch viel damit zu tun hat, dass jetzt tatsächlich eben diese Behörde sich extrem verjüngt und da eben sehr viele Menschen auch aufeinandertreffen, die sehr viel auch über solche Fragen der Menschenrechte und des Umgangs miteinander und der Diskriminierungsfreiheit nachgedacht haben. Also ich glaube, dass sich das auswirken wird.
Vielen Dank.
Danke auch.
Die Prozessbeteiligten bitte.